Weggesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust.
Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der funkelnagelneuen Folge von Weggesuchtet und mein... Wir haben heute wieder so ein bisschen Open Lounge hier, Open Weggesuchtet Lounge, und mein erster Gast in dieser Woche ist Luis. Schön, dass du wieder dabei bist, Luis.
Ja, freut mich, vielen Dank.
Sehr schön. Und ich habe gedacht, wir fangen heute mal... Also eigentlich bist du ja hier, weil wir gleich nochmal den Irishman von Martin Scorsese auf Netflix im Reality-Check sozusagen machen wollen. Ne? Es gibt ja immer das, was die Kritiker vorher schreiben, und dann gibt es das, was die echten Menschen nachher sagen, die den Film, die es gesehen haben. Das unterscheidet sich ja manchmal auch. Das machen wir gleich. Aber wenn du schon mal hier bist, fangen wir einfach mal. Wir fangen sonst immer mit den Serien an in letzter Zeit. Und ich habe gedacht, heute fangen wir einfach mal mit Kino an. Ne? Also da passiert, ich sag's ganz ehrlich, also diese Woche im Kino passiert nicht so wahnsinnig viel Sensationelles. Ne? Es ist so eine Woche, kennt man ja, ne? Ist so ein bisschen ruhig. Aber es startet ein Film, der deswegen interessant ist, weil ihn die beiden Regisseure von Ziemlich beste Freunde gemacht haben. Hast du gesehen damals Ziemlich beste Freunde?
Ja, habe ich gesehen, ja. Mehrfach? Mit dem Rollstuhlfahrer und seinem...
Genau.
Ja, genau, ja.
Die wahre Geschichte, der Rollstuhlfahrer und sein Pfleger, die dann ziemlich beste Freunde werden.
Ja, ich fand den Film super.
Riesenerfolg damals, und vor allen Dingen eine ganz kuriose Geschichte, weil keiner an den Erfolg des Films geglaubt hat. Also keiner wollte diesen Film kaufen. Also der war damals auf den Filmfestspielen in Cannes. Gibt es ja immer einen großen Filmmarkt auch, auf dem Rechte verkauft werden für Filme. Und keiner wollte das haben. Und auch in Deutschland hat jeder gesagt so, nee, ein Rollstuhlfahrer und sein Pfleger und wer soll sich das angucken? Und dann hat es schließlich für so einen Gnadenpreis eigentlich Senatorfilm damals gekauft, die schon fast pleite waren zu dem Zeitpunkt. Und was dann passiert ist, wissen wir ja, ne? Es wurde ein Riesenerfolg in Deutschland, mehr als 9 Millionen Zuschauer, 19,2 Millionen Besucher in Frankreich, also totaler Irrsinn. Nach wie vor einer der, ich glaube, es ist immer noch der erfolgreichste französische Film aller Zeiten, und Senatorfilm war danach erstmal saniert, aber gibt es inzwischen auch nicht mehr, ne? Hat nicht gereicht, das Geld. Und danach ein paar schlechte Filme eingekauft, und dann mussten sie irgendwann den Laden dicht machen. So, jetzt kommt also ein neuer Film von Eric Toledano und Olivier Nakache, so heißen die beiden Regisseure. Der heißt Alles außergewöhnlich, und es geht wieder so ein bisschen, also sehr entfernt in Richtung Ziemlich beste Freunde, weil Vincent Cassel und Reda Kateb, die spielen so ja, Pfleger, Betreuer, die sich um autistische Jugendliche kümmern, junge Erwachsene. Und eigentlich eine ganz schöne Geschichte, und wir gucken mal in den Trailer rein.
Und wenn man dich fragt, wie du hergekommen bist?
Mit der Metro.
Und über welche Haltestellen?
Saint-Lazare.
Und dann?
Porte de Champerret.
Yes.
Ich rock alles.
Na, das will ich hoffen, obwohl... Lieber nicht alles.
BETS?
Betreute Tagesstätte!
Erwachsene, betreute Erwachsenen-Tagesstätte! Du hast das eh vergessen!
Ach, Scheiße, fuck!
Du hast geschummelt. Oh. Doch, ich hab's gesehen. Wie lautet die Diagnose?
Autismus, eine besonders schwere Form. Die Frau vom Jugendamt war hier. Er ist minderjährig, sie wird die Inobhutnahme beantragen.
Dann haben wir noch wie viel Zeit?
Ungefähr 2 Wochen.
Ich finde eine Lösung.
Da bin ich sicher.
Hör auf mit deinem, ich finde eine Lösung.
Also es ist ja wieder so ein, wie ich würde sagen, Tabuthema. Also es geht ja, beim anderen ging es ja um Rollstuhlfahrer und inwiefern kann man daraus eine Komödie machen. Mhm. Und wie lösen Sie das eigentlich jetzt beim nächsten Film?
Ja, es geht in eine ähnliche Richtung. Also man hat wieder so ein Thema, ja, autistische Jugendliche oder Autisten, darüber spricht ja, obwohl seit Greta Thunberg, die ja keine Autistin ist, aber die ja eine Vorstufe praktisch von Autismus hat, redet man ja wieder drüber. Aber trotzdem, es ist so ein Thema, das eben nicht so populär ist in der Gesellschaft, und die haben eben versucht, einen unterhaltsamen Film daraus zu machen, der trotzdem aber eben auch so eine soziale Message hat. Ne? Also, dass man sagt so, ja, eigentlich kümmert sich niemand wirklich um diese Menschen, und die Sozialabgaben, also beziehungsweise die soziale Unterstützung wird sogar noch gestrichen. Ja, das ist ein wichtiges Thema, aber wie wir wissen, wird ja im seltensten Fall aus einem wichtigen Thema dann auch ein guter Film. Ne? Das passiert ja eher selten, also wenn Filmemacher ein Anliegen haben. Und ich fand es dann doch, also 1 Stunde 55 Minuten, ziemlich zäh. Also es ist kein würdiger Nachfolger von Ziemlich beste Freunde geworden. Aber es ist irgendwie tragisch. Ne? Die beiden haben diesen einen Film gemacht, Ziemlich beste Freunde. Und danach kam ja noch Heute bin ich Samba. Und wie hieß der andere? Das Leben ist ein Fest. Und das waren, also in Frankreich...
Sagt mir gar nichts.
Ja, genau. Siehst du, sagt dir nichts. Was sagt uns das? In Deutschland hat die Filme eigentlich keiner gesehen. In Frankreich immer noch relativ erfolgreich, weil sie eben noch diese Vorschusslorbeeren haben mit Ziemlich beste Freunde. Aber ja, und auch Alles außergewöhnlich lief in Frankreich relativ gut, aber bei weitem natürlich nicht so gut wie Ziemlich beste Freunde. Von mir bekommt der Film eine 4. So, und dann haben wir noch eine Bestseller-Verfilmung, die heißt Auerhaus. Hast du davon schon mal was gehört von dem Buch? War ein Bestseller vor, ich glaube, vor 3 Jahren oder so. 250.000 Mal verkauft in Deutschland. Also das ist doch eine ziemlich große Hausnummer. Das ist,
gut, ist trotzdem irgendwie an mir vorbeigelaufen. Ja. Also.
Nee, ich dachte jetzt, vielleicht weißt du es, weil es geht auch so um junge Erwachsene. Ne? Es geht um so eine Schüler-WG in einem Dorf und den Bestseller hat Bov Bjerks geschrieben. Und ja, es geht um Schüler, also die kurz vor dem Abitur stehen und in einem Dorf eine WG gründen und vor allen Dingen versuchen, den depressiven Frieda davon abzubringen, sich nochmal umzubringen. Und zeitlich angesiedelt ist das Ganze so in den 80er Jahren, ist ja auch gerade sehr hip, ne? Also das 80er Jahre Thema. Es ist ein Buch über die Jugend eigentlich für jede Altersgruppe. So, und jetzt gibt's den Film und auch da schauen wir uns mal den Trailer an.
Das ist das Kaff, in dem wir alle geboren und getauft sind. Am falschen Ort geboren, zur falschen Zeit geboren. Wir sind alle beschädigte Ware.
Du kennst doch unser altes Haus, oder? Da können wir einziehen. Aber nicht allein.
Wer keinen Abwasch macht, kommt mit Foto aufs Plakat.
Sag mal, kannst du eigentlich auch was anderes spielen?
Wir sind frei. Du bist frei und ich bin frei. Und deswegen spiele ich, was ich will.
Knoblauch ausgeschüttet und reingetan.
5 Knollen, wie bei dir.
15!
Ist doch quasi dasselbe.
Was ich da ganz witzig fand, war, du hast ja bestimmt auch die Fuck You Goethe-Filme gesehen.
Ja, also den ersten habe ich gesehen.
Ja, den ersten. Ja. Und du erinnerst dich an Danger, ne? Also Danger, Max von der Gröben. Und der ist jetzt so langsam, sieht man den immer öfter im Kino in so Rollen, in denen man ihn gar nicht vermutet hätte. Jetzt, ne? Hier spielt er den Frieda. Ich habe ihn im Udo Lindenberg-Film gesehen. Da spielt er ein Bandmitglied auch sehr gut. Also ein Riesentalent, was man ihm jetzt auf Basis von Fuck You Goethe gar nicht so zugetraut hätte. Weil da durfte er ja nur Danger sein, ne? Das war ja jetzt keine Rolle, die irgendwie so viele Nuancen hat oder so. Ne? Beziehungsweise er hat sich so gut gespielt, dass man dachte, naja, vielleicht ist ja Max von der Gröben wie Danger, ne? Also ein bisschen unterbelichtet, aber naja, unterbelichtet mit Herz. Aber das, aber das ist er eben überhaupt nicht und er spielt ganz tolle Rollen und einige von euch werden ihn auch als Freddy aus dem Bibi und Tina Film kennen. Regie hat geführt Nele Leana Vollmer, die hat zum Beispiel gemacht die Rico Oscar Filme, also Rico Oscar und die Tiefenschatten und der zweite hieß Rico Oscar und der Diebstahlstein. Gute Filme, also eigentlich so Kinderfilme oder Jugendfilme für Jugendliche, die aber trotzdem sehr gut gemacht sind, sehe ich immer sehr gerne, als Erwachsener dann auch, wenn die richtig gut gemacht sind.
Also bei richtigen Jugendfilmen, da habe ich immer so ein bisschen Panik vor, in der Hinsicht, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich gerade auch, wenn das so deutsche Jugendfilme sind, sich immer so an irgendwelchen absolut reißerischen Pubertätsthemen halt richtig aufgeilen, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Dass sie dann halt wirklich so die tiefsten Triebe befriedigen wollen und dass Jugendliche nur am irgendwelche Schimpfwörter schmeißen.
Ach so, dass sie so...
Es geht eigentlich nur um Sex, es geht nur um sich gegenseitig beleidigen.
Die wollen so pseudo-authentisch sein, ne?
Ja, also und so mit Street-Sprache so, und also aufgelegt dann teilweise.
Ja. Nee, aber da sind wir doch eine Altersgruppe drunter. Also okay, Oscar, das ist so wirklich für Kinder, aber eben so gut gemachtes Kinderkino wie so Hände weg von Mississippi, so von Detlef Buck.
So.
Das ist ja auch so ein Film, weißt du, der ist eigentlich für Kinder gemacht, aber als Erwachsener sitzt man drin und denkt so, ja, super Film, hat mich auch bestens amüsiert. Also der Film hat tolle Darsteller, aber so ganz kann die Regisseurin den Zauber des Buches dann doch nicht auf die Leinwand übertragen. Und deshalb bekommt Auerhaus von mir gerade noch eine 2. So, Luis, jetzt, guck mal, du hast es wieder gesehen, ne? Ich habe dich hier unter falschen Vorwänden reingelockt. Ich habe gesagt, wir sprechen über Scorsese und dann musstest du jetzt erstmal durch die beiden Filmstarts der Woche durch, aber jetzt bist du auch
im Bild. Das ist immer eine sehr gemütliche Zeit mit dir, also das ging auch schnell.
Sehr schön. Prima. So, jetzt machen wir Martin Scorsese und wie ihr wisst, wir haben auch drüber gesprochen schon in Weggesuchtet, lief der Film, sein neuer Film The Irishman 2 Tage, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er 2 Tage oder eine ganze Woche lief. Ich habe das nicht so ganz verfolgt. Also 14. 15. November sollte er auf jeden Fall in den Kinos laufen und jetzt ab vergangener Woche eben auch auf Netflix. Und das ist ja, ich finde, dass dieser Film überhaupt existiert, ist ja symptomatisch irgendwie für diese Zeit, in der wir im Moment gerade leben, in der es mit dem Kino, wie wir es früher mal kannten, also doch bergab geht.
Ja.
Und in der die Streamer immer wichtiger werden und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Martin Scorsese, der große Mann des Kinos, muss seinen neuen Film The Irishman mit Netflix, also dem bösen, in Anführungsstrichen, Streamer, der das Kino ja eigentlich kaputt macht, wie alle Kinobesitzer schimpfen und alle Filmemacher, muss den mit Netflix machen, weil er eben kein Filmstudio mehr findet, was ihm einen 3,5 Stunden Mafia-Film finanziert. Ne? Also eigentlich paradox.
Ja, dann frage ich mich aber auch, warum, wo kommt dann das Gejammer her? Also dann macht es Netflix und dann läuft es doch auch.
Und so what, ne?
Ja, also einfach mal probieren. Ja. Ich glaube, das fehlt so ein bisschen wieder.
Ja, das ist ganz witzig. Ich habe Donnerstag, vergangene Woche habe ich in Berlin ein Interview gemacht mit Sam Mendes, ja auch Oscar-Preisträger, der auch die Bond-Filme gemacht hat, Skyfall und Spectre unter anderem. Und den ich auch gefragt habe, ja, wie er das sieht. Und er sagte ja, er versteht das Gejammer nicht. Also er sagt, es gibt so viele Möglichkeiten wie Filmemacher wie nie zuvor. Und dann sagt er eben, er sagt zum Beispiel, er kann Martin Scorsese, er hat einen 3,5-Stunden-Film von Martin Scorsese jetzt einfach zu Hause auf dem großen Bildschirm, ja, in seinem Netflix-Abo, was er auch großartig findet. Und er sagt, heute muss man eben, wenn man fürs Kino noch arbeiten will, muss man eben auch Filme machen, die für die große Leinwand geeignet sind, ne? Es muss eine Berechtigung haben. Und er hat auch selber gesagt, so ein Film wie Revolutionary Road, den er gemacht hat, den könnte er heute gar nicht mehr fürs Kino machen. Mit Leo DiCaprio, der hätte er heute wahrscheinlich für Netflix gemacht. Ne? Also man muss schon irgendwas auf die Leinwand bringen, wovon die Leute dann noch sagen, ja, das muss ich im Kino sehen und eben nicht auf Netflix. Ne?
Ja.
So Luis, ich habe gesagt, als ich den Film vorgestellt habe, The Irishman, habe ich wahnsinnig gerne gesehen, also auch schon auf Basis des Casts. Ja, ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Al Pacino, Robert De Niro und viele, viele andere.
Joe Pesci.
Pesci wieder. Du sagst Pesci, ne?
Ich weiß es nicht. Ich sage es einfach frei heraus und versuche intelligent zu klingen.
Alles klar. Ich habe immer Joe Pesci gesagt, aber ist egal. Es ist ja alles erlaubt. Deswegen, du hast den Film jetzt gesehen am Wochenende?
Am Wochenende war es.
Am Wochenende.
Ja.
Was hältst du von The Irishman?
Also erstmal muss ich sagen, ist der typisch Scorsese wieder so detailreich, so ausgeschmückt. Es ist einfach, man wandelt durch diese Zeiten und denkt, man ist mittendrin. Mhm. Er schafft es echt, diese Zeit reinzuholen. Wobei ich diesmal sagen muss, dass er sich gerade zum Ende hin so ein bisschen vielleicht verliert. Aber dann muss man sich darauf besinnen, dass es nicht per se um die Mafia geht, sondern um The Irishman. Eigentlich ist das eine Biografie. Mhm. Es geht um diesen Killer. Und mir hat er sehr gut gefallen, weil er hat mir gut gefallen.
Ja, genau. Ich hab eben auch völlig vergessen, weiterzureden. Ich habe gesagt, also ich habe es gern gesehen während der Besetzung. Ich fand es gut, aber er hat das Genre nicht nochmal neu erfunden oder sich selber neu erfunden. Er hat das gemacht, was er am besten kann.
Genau, er hat auch halt seinen Standardcast geholt, außer Al Pacino ist, glaube ich, nicht
bei ihm. Al Pacino hat erstaunlicherweise, man denkt eigentlich, Scorsese hat schon gefühlte 10 Filme mit Pacino gemacht hat, aber die haben wir noch nie zusammengearbeitet vorher. Ganz interessant.
Aber De Niro und Pesci, die waren ja
altes Erfolgsteam, ne?
Ja, ein altes Ehepaar, was Mafia-Filme so angeht. Mhm. Und was ich so ein bisschen problematisch fand, ist dieser Versuch, die Jünger darzustellen. Das war ganz schwierig.
Mit dem Morphing, ne?
Also ja, weil von den Bewegungen her hat man gemerkt, dass die älter sind. Und dann wusste nicht, wie der altersmäßig einzuschätzen ist, als er jünger dargestellt wurde. Weil für mich sah er trotzdem alt aus. Und dann war das halt so wie so ein trauriger Versuch, ihn nochmal jünger darstellen zu lassen. Das hätte man vielleicht, das wird schwierig, vielleicht ein anderer Darsteller, aber das ist dann wieder ein harter Bruch.
Ja, sie können ja heute alles Mögliche machen. Sie können ja auch Gesichter in Körper reinmorphen. Vielleicht hätte man tatsächlich einen jüngeren Darsteller nehmen müssen, das Gesicht von De Niro jünger morphen und dann auf diesen jüngeren, damit die Körpersprache. Es ist ganz komisch. Mir geht es genauso. Also man kann, man sieht, irgendwas stimmt nicht. Man kann es zunächst auch gar nicht benennen. Aber zeitweilig hat man dann das Gefühl, in so einem Fantasy-Film zu sein, in dem irgendwelche komischen animierten Wesen auftauchen. Ne? Also es ist schon eigenartig. Es gibt ja die andere Möglichkeit, dass man mit Masken arbeitet. Aber jünger machen funktioniert da natürlich nicht. Ist ja ganz klar. Da kann man immer älter machen. Also wenn man jüngere Schauspieler älter macht, funktioniert auch nicht immer, ne?
Wobei, bei diesem Film haben sie es wirklich gut gemacht. Also die sehen gerade zum Schluss im Altersheim, das ist schon heftig. Also natürlich sind die schon alt, die gehen auf die 80 zu, die Herren. Aber das ist schon, wie alt man heutzutage jemand, früher hat man ja, keine Ahnung, ein bisschen die Haare meliert und ein paar Falten drauf gemalt und das sollte alt sein. Und jetzt gruselt man sich, weil die wirklich aussehen wie 95 oder so.
Ja, ja, ja.
Das ist schon heftig, was sie
sehen. Alt funktioniert, aber jung funktioniert halt nicht. Ne? Das ist ganz gut. Also da muss man irgendwie noch nicht was Neues ausdenken und vielleicht, ich weiß ja, dass Martin Scorsese auch sehr gerne weggesuchtet wird. Natürlich nicht. Das war jetzt, Ironie funktioniert ja auch nicht immer. Ich dachte, du lachst jetzt vielleicht und löst diesen kleinen Witz auf, aber
ja, schon, aber ich suchte den ja weg. Ich fand das passend. Ja,
wir schreiben Martin Scorsese eine Petition und sagen, er muss da nochmal dran arbeiten, wenn er nochmal sowas macht. Also du sagst, die 3,5 Stunden haben sich gelohnt, weil ich finde ja schon, bei 90 Minuten ist es ja nicht egal, es ist ja auch Lebenszeit. 2 Stunden ist auch okay, aber wenn man sagt, ich setze mich da jetzt gezielt hin, gucke mir das 3,5 Stunden an. Das ist ja schon eine ganze Menge Zeit, die man investiert. Also wenn man ein Scorsese-Fan ist, wenn man Mafia-Filme mag und diese Art von Filmen, sagst du, es lohnt sich.
Ja, also 1,5 Stunden vergehen bei dem sowieso. Also das fließt so und dann habe ich erst gemerkt, dass schon 1,5 Stunden weg sind, wo man eigentlich bei einem anderen Film schon durch ist. Mhm. Und ich würde schon sagen, ja. Und vor allem hat er etwas gemacht, was er in den anderen Filmen nicht so gemacht hat. Diese Mafia-Filme haben ja immer das Problem zwischen Heroisierung von Verbrechern, von Mördern. Und gleichzeitig will man das ja auch verdammen. Das heißt, dieser Spagat funktioniert nicht immer. Der Part ist ja eher ein Lobgesang.
Ja, man wird Mafia-Fan.
Es gab ja genügend Mafia-Stimmen.
Oder Scarface.
Es gab Mafiosi. Ja. Ja. Die haben sich den Film angeguckt und haben sich geehrt gefühlt.
Ja, klar.
Die dachten, wie super ist das denn? Aber dieser Film, Irishman, schafft es. Die Morde sind, es gibt auch keine Maschinenpistolen. Es ist einfach nichts Dramatisches. Wenn die Leute sterben, sterben sie schnell und erbarmungslos. Und da wird auch nicht viel drum geheult. Und der Frank Sheeran, der Irishman, zeigt auch nicht wirklich Reue in der Hinsicht. Also das ist ganz gut dargestellt, dass man halt nicht zu viel
Sympathie
für die Mafiosi, dass man so sagt, oh, ich möchte jetzt eigentlich auch in einem Cadillac durch die Gegend fahren und wichtig.
Nee, es ist ein ganz, wie soll ich sagen, ein Handwerk.
Ja.
Ne? Also wie Tischler oder wie.
Er wird ja auch, wie heißt es, Hausanstreicher oder so genannt? Irgendwie
genau.
So.
Ja, ja. Genau. Und es wird als Handwerk dargestellt, wirklich, wie du schon sagst, ne? Emotionslos ist es einfach ein Job. So.
Ja.
Und nein, du hast vollkommen recht. Es gibt ja auch Filme wie Scarface mit Al Pacino, der ja bis heute so eine Referenz ist auch für Hip-Hopper, also diese Gangs auch, ne? Also so diese, ja, die so in den kriminellen Bereich abdriften, die in ihren Songs ja auch, Al Pacino kommt dann vor und Scarface, diese Heroisierung. Nee, hast du recht. Also es ist auch ein wichtiger Aspekt. Luis, danke, dass du da warst. Das war wie immer sehr bereichernd, weil, wie gesagt, also ich finde immer, es ist noch ein Unterschied, ob man jetzt als Kritiker so einen Film sieht oder ob man tatsächlich dann sich am Wochenende wirklich zu Hause hinsieht und sagt, das ist jetzt keine Arbeit, sondern das soll jetzt Vergnügen sein. Und manchmal redet man sich das ja auch schön. Ne? Wenn ich dann vorher da 3,5 Stunden gesessen habe, sage ich so, ja, er war
ja,
gar nicht so schlecht.
Das hat sich gelohnt.
Ja, es hat sich gelohnt. Nein, sowas würde ich natürlich nie sagen, weil ich habe ja, wir haben vergangene Woche auch schon gesagt, dass wir liegen vielleicht nicht immer richtig, aber wir versuchen euch ja immer eine Orientierungshilfe hier zu geben. Wir sind ja Dienstleister und auch die Geschmäcker sind verschieden, ne? Also ist ja ganz klar, der eine mag vielleicht Robert De Niro nicht und kann dann auch den Irishman nicht gut finden, ist ja ganz klar. Aber trotzdem, es wird immer unübersichtlicher, das Streaming-Angebot wird immer konfuser, selbst für mich, obwohl ich da echt nah dran bin. Und dann kommen noch die Filme dazu. Und dann ist es natürlich ganz gut. Wir hoffen jedenfalls, dass wir euch irgendwie eine Einordnung geben können, damit ihr euch die Zeit sparen könnt, schlechte Serien und schlechte Filme zu sehen. Oder irgendwas, wovon ihr gleich sagt, oh nee, ich mag keine Filme mit Meerschweinchen. Und dann können wir sagen, nein, in diesem Film kommen Meerschweinchen vor. Und dann wisst ihr gleich, das ist nichts für mich. Prima, Luis. Wenn du wieder was hast, kommst du gerne vorbei.
Ja, klar.
Irgendein Tipp für eine Serie oder irgendwas, ne? Ich bin immer dankbar. Irgendwas und je ausgefallener und so obskurer, desto besser.
Okay, merke ich mir.
Danke dir. Ich habe es schon erwähnt, wir haben heute Open Lounge in weggesuchtet und da, Luis und ich können ja viel erzählen über The Irishman. Wir haben noch einen Mann hier jetzt im Studio in der Lounge, ohne den es gar nicht geht, der auch The Irishman gesehen hat, der jetzt vielleicht alles wieder auf den Kopf stellt, was wir eben gerade besprochen haben. Torge, schön, dass du da bist.
Moin. Ja.
Ich glaube, du musst dir, entschuldige, das Mikrofon noch so ein ganz kleines Tickchen höher schieben. Genau, so
da,
perfekt.
Also, okay.
Ah, so ist der, das ist der schöne weggesuchte Sound. Du hast auch The Irishman gesehen, du hast die 3,5 Stunden investiert auf Netflix, um es dir anzugucken. Ja. Einige haben auch schon gesagt, das ist die glamouröse Beerdigung eines Genres. Was sagst du?
Gut möglich. Es könnte natürlich so sein, ich will es nicht hoffen. Ja, 3,5 Stunden, das war schon, also ich habe mich tatsächlich am ersten Abend direkt mit einem Kumpel hingesetzt und haben uns darauf eingelassen und wir haben auch Pausen eingelegt, muss ich sagen, so vorweg. Das war schon sehr witzig, als wir dann irgendwann Pause gemacht haben und einer geht irgendwie Getränke holen und sowas. Ne, und dann, ach ey, 2:40 noch.
So, ne, also ihr habt euch das so in so kleine Episoden unterteilt. Also,
wir haben schon an einem Abend gemacht, ne, aber wenn man dann irgendwie um 19 Uhr anfängt oder sowas, dann bist du auch erst irgendwo um, ja.
Ja, ich sag ja, es ist eine Investition. Also es gibt ja so Sachen, so Filme, da sagt man, okay, gucke ich mal eben so weg.
Genau, so 1,5 Stunden oder sowas, ne? Aber das ist jetzt hier schon anders. Ne? Aber ja, es hat sich für mich gelohnt. Ja, man weiß eben, wie gesagt, nicht, oder eigentlich weiß man schon, dass man diese Konstellation so nicht nochmal auf die Leinwand bekommen wird. Und ja, das war schon emotional auch ein bisschen, ja.
Es ist ja wirklich ein Genre, was offenbar fürs Kino nicht mehr, also so profitabel eingeschätzt wird, dass irgendein Filmstudio sagt, wir finanzieren das, ne?
Nee, genau, das also hat mich auch, also ich weiß nicht, ob es mich überrascht oder nicht. So, ich glaube, mich hat viel mehr überrascht, dass Netflix gesagt hat, wir machen das, wir stecken da jetzt das Geld rein. Und das ja auch, wenn ich mich recht entsinne, Joe Pesci gesagt hat, erst als Netflix das Angebot gemacht hat, dass er erst dann auch wirklich final an Bord war. Das fand ich auch spannend, wo ich dachte so, eigentlich habe ich den so eingeschätzt, dass er sich irgendwie so distanziert hat von dieser ganzen medialen Welt, dass er jetzt vielleicht auch gar nicht so auf der Matte hat, was
Netflix ist. Dass er gar nicht weiß, was Netflix ist.
Keine Ahnung.
Netflix, ja. Was ist das? Ja, finde ich auch erstaunlich. Nee, aber das finde ich, das ist tatsächlich das Schöne an Netflix. Ich habe leider so ein bisschen die Bedenken, dass sie sich irgendwann ruinieren mit dieser Politik. Weil sie haben ja gerade wieder riesen Kredite aufgenommen.
Ja, aber das ist natürlich jetzt ein riesen Image-Ding, ne? Dass sie sagen so, das können wir auch. Ne?
Aber sie machen es halt aus Leidenschaft offenbar auch. Also das sieht man ja auch an den Produkten. Es ist nicht alles gelingt, aber sie haben auf jeden Fall, sie haben große Träume.
Ja, ich habe heute auch die Überschrift gelesen, dass sie ein Kino gekauft haben. Irgendwie so ein ganz prestigeträchtiges Kino, was sonst irgendwie, ich glaube in New York oder so. Ich weiß nicht, ob du da schon was zu gelesen hast, aber...
Ich habe es noch nicht gelesen, aber das war immer im Gespräch und sie haben jetzt natürlich, sie versuchen natürlich auch eigene Abspielstätten zu haben, weil die Kinobetreiber nach wie vor sagen, wir spielen keine Netflix-Filme, ja, obwohl sie Filme auch von Amazon Prime spielen, aber die starten ja auch regulär Amazon Studios-Filme, regulär im Kino, obwohl sich das natürlich auch widerspricht. Es ist eine widersprüchliche Welt geworden und ich finde, man kann da gar nicht so in Schwarz und Weiß denken, sonst so einen Film wie The Irishman hätten wir sonst nie gesehen.
Genau, und das wäre wirklich schade gewesen, weil also das ist, ich meine, wenn man was mit den Darstellern anfangen kann, wenn man was mit den anderen Werken von Martin Scorsese anfangen kann, dann ist das schon so ein Must-Watch. So, ob man den jetzt sofort guckt oder jetzt zu Weihnachten oder Anfang nächstes Jahr, weil ja, man muss schon in der richtigen Stimmung auch so ein bisschen sein und sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit. So, und das ist eben nicht so ein Popcorn-Blockbuster, den man sich am Sonntagabend so anmacht, um so zu entspannen. Da muss man schon noch so ein bisschen aufpassen, weil es ja auch ein bisschen politisch ist, ein bisschen Zeitgeschehen.
Genau, da stimme ich dir vollkommen zu, weil das ist wirklich, man muss sich hinsetzen, also wie praktisch in so einem, ja, wie zu Hause in sein eigenes Luxuskino, vielleicht macht man sich auch eine Flasche Rotwein dazu auf.
Genau, oder ein Whisky und dann steht die Zigarren einfach zur Deko zumindest hin.
Genau, und dann muss man sich auch die Zeit nehmen. Also man kann nicht sagen irgendwie, Schatz, ich gucke jetzt nochmal schnell The Irishman.
Nee, genau, so, genau, und vor allem so auch mal so nebenbei, ne, dann sitzt der Partner da irgendwie am Laptop oder sowas, das geht nicht. Also nee, man muss schon sich da irgendwie drauf einlassen auch,
ja. Torge, danke, dass du dabei warst. Gerne. Und ich habe dir auch versprochen, vergangene Woche, ich weiß nicht, wenn ihr vergangene Woche gehört habt, dann wisst ihr ja, dass ich Torge so ein bisschen hier so reingelockt habe. Dann habe ich auch so ein Thema.
Habe ich gar nicht mehr rausgelassen aus der Lounge hier.
Ich habe den Schlüssel, ich habe die Lounge abgeschlossen, habe den Schlüssel weggeworfen, habe ihn runtergeschluckt und naja, dann saßen wir hier halt. Danke, dass du da warst. Gerne. Und freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Und ich habe ja bereits gesagt, diese Woche ist keine starke Kinowoche. Also es ist doch eher so eine Woche, in der man guckt, was machen eigentlich die Streamer? Und ich habe jetzt meinen nächsten Gast, der gerade in die Open Lounge gerade reingekommen ist, ist ein Mann, dessen Herz auf demselben, am rechten Fleck schlägt, wenn es um Serien geht. Nicht immer, aber oft. Also wir haben zwei Lieblingsserien. Das ist Markus.
Ja.
Markus, schön, dass du da bist.
Gerne.
Und ich habe dich ja so ein bisschen heiß gemacht die vergangenen Wochen, weil ich immer gesagt habe, wir sind ja beide große Vikings-Fans.
Absolut.
Es gibt auch schon Leute, die behaupten, ich rede hier zu viel über Vikings. Wenn es, Leute, wenn es euch so geht, bremst mich, schreibt mir irgendwas, eine Voicemail oder irgendwas und sagt einfach nein, aus, jetzt ist Schluss, Vikings. Das große Staffelfinale, Staffel 6, startet am Donnerstag in den USA, also am Donnerstag, dem 4. Dezember, mit einer Doppelepisode. Und ich habe dir die ganze Zeit immer erzählt, so, ja, es war bisher immer so, dass am Tag drauf das bei Amazon Prime startet.
Und also jetzt doch nicht.
Und jetzt startet es doch nicht. Es ist ganz ruhig. Ich weiß nicht, ich gucke immer wieder rein zwischendurch. Ich warte auf die Ankündigung, aber irgendwie passiert nichts. Es ist sehr ungewöhnlich. Hast du geweint, Markus, als ich dir das erzählt
habe? Ein bisschen. Nein, bei mir ist es tatsächlich so, ich warte gerne noch ein bisschen, um es dann, sogar wenn es veröffentlicht wird, noch etwas zu warten, in einem Rutsch durchgucken zu können. Weil ich finde, je näher die Anschlüsse sind, umso mehr behält man die Geschichte im Kopf und umso spannender ist das Ganze. Von daher, ja, ich hätte es gerne einen Tick eher gesehen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn ich jetzt noch ein bisschen warten muss.
Ja. Das Schöne ist ja, dass wir wieder 20 Episoden haben, die eben zweimal 10 aufgeteilt werden, hat Michael Hirst wieder so organisiert. Also da bekommt man als Fan noch was für sein Geld. Und den Trailer haben wir uns ja auch bereits gemeinsam angeguckt.
Vielversprechend,
sag ich nur. Es ist alles, was man als Fan erwartet. Epische Schlachten, starke Frauen, großartige Charaktere. Und ja, ich meine, es gibt so viele tolle Schauspieler, die zum Teil auch nicht mehr dabei sind. Wir wollen ja hier nicht spoilern, wenn jemand anfängt, gerade zu gucken.
Absolut.
Aber ja, Ragnar Lothbrok, Travis Fimmel, ich meine, den vermisse ich immer noch. Wir wissen ja alle, dass er mittlerweile nicht mehr dabei ist.
Aber trotzdem ist die Serie gut und spannend geblieben, muss man ja auch erstmal kriegen.
Gustav Skarsgård als Floki oder ich finde auch King Ekbert. Ne? Also,
ganz tolle Figur.
Linus Roach hat ihn gespielt, ein Schauspieler, von dem ich vorher auch nie irgendwas gehört habe. Und nicht zu vergessen natürlich Catherine Winnick als Lagartha, die Shieldmaid, die sie früher mal war.
Ist ja eigentlich die heimliche Hauptfigur der ganzen Serie, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz toll. Ich habe mich gerade mal gefragt, was macht eigentlich Travis Fimmel? Was macht der nach dem Ende der Serie? Ich habe mal nachgeguckt. Also er hat seit dem Ende der Serie 11 Projekte irgendwie. Also einige hat er gemacht, andere sind noch in Entwicklung. Alles aber nicht A-Liga. Ne? Also alles so komische, so eher so B-Movie-Filme. Und zwei Serien hat er auch wieder gemacht. Raised by Wolves. Nie irgendwas davon gehört.
Auch nicht, nein.
Und dann mit Margot Robbie hat er sogar einen Film gedreht, Dreamland, aber alles bei uns nicht gestartet.
Ich würde sagen, er hat mehr Potenzial als für sowas.
Ja. So, und jetzt haben wir noch die gute Nachricht. Ich habe die schlechte jetzt vorweggenommen, aber die gute Nachricht ist, dass am Freitag, was ich überhaupt nicht auf dem Plan hatte, zwar nicht Vikings startet, aber die dritte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel.
Großartig.
6. Dezember. Start auf Amazon Prime.
This is the first of a million tours. This is the big leagues, kid. Gotta start acting like professionals. Susie Meyerson, remember the face?
Yes, sir.
Susie Meyerson, remember the face?
That guy doesn't work here. What?
Hey, give me that bat!
I met this perfectly marvelous girl in this perfectly wonderful place as I lifted a glass to the start of a marvelous year.
I love you, Star.
Before you knew it.
Ebenso großartige Serie, also eigentlich in einem ganz anderen Genre, aber nicht minder gut.
Nicht mit Vikings zu vergleichen, aber auf ihre Art genauso eine besondere, tolle Serie mit einer starken Frauenfigur, was ich ja auch immer wichtig finde, dass nicht immer nur die Männer irgendwie Hauptrollen spielen, sondern auch Frauen und auch Charaktere, die zum Teil gebrochen sind, in sich selbst auch wieder etwas widersprüchlich sind und eine Rolle, die tatsächlich mit so viel Humor und trotzdem Dramatik verbunden ist, dass es einem, ich muss es aber leider sagen, sogar ans Herz geht und das aus meiner Richtung.
Obwohl du ja so, ja, du bist ja bekannt als gefühlskalter Mensch eigentlich.
Absolut.
Ja, total. Wir ordnen das nochmal kurz, also für alle, die nicht wissen, worum es sich handelt. Also es geht um Mariam Midge Maisel, eine jüdische Hausfrau und Mutter, die sich in den späten 50er Jahren von ihrem Ehemann trennt.
Und Comedian werden will.
Sie will Stand-up-Comedian werden. Und das ist damals zu der Zeit so ein Beruf, der absolut männerdominiert ist. Also da kommen überhaupt gar keine Frauen vor.
Auch anrüchig irgendwie, ne?
Ja, genau. Und gespielt wird das Ganze von Rachel Brosnahan, auch eine Darstellerin, die ich zwar vorher in House of Cards mal irgendwann gesehen hatte, aber eher in so einer Nebenrolle.
Ich hatte die überhaupt nicht auf dem Zettel. Für mir war sie völlig unbekannt, aber was für eine tolle Schauspielerin und was für ein Charakter und was für eine gut aussehende Frau auch noch obendrauf. Was
ja, da sind wir in der Kategorie weggeschmachtet.
Aber
ja, ganz schnell, ja. Also wir sind beide ja so ein bisschen verliebt in sie, das haben wir auch immer gesagt. Also Rachel Brosnahan. Und wie toll sie ist, das sieht man auch daran. Also die Serie ist ja sowieso mit 16 Emmys, glaube ich, ausgezeichnet worden und ich drei Golden Globes.
Genau,
und zwei von den Golden Globes hat tatsächlich Rachel Brosnahan bekommen und zwar 2018 und 2019, also hintereinander. Das spricht also auch für diese Serie. Einziger Wermutstropfen jetzt für Leute, die nicht gerne im Original mit Untertiteln gucken.
Ich.
Das gibt es ja auch. Ne? Die Serie läuft ab Freitag OMU, also Original mit Untertiteln und wird in Deutschland erst zu sehen sein ab 7. Februar in der ganz richtig, also in der deutschen Version. Ne? Also was ich mir als
ich habe auch nichts gegen Untertitel, aber ich habe das immer so ein bisschen dann Schwierigkeiten, wenn mein nicht ganz perfektes Englisch in einigen Stellen nicht so gut ist, dass ich es alles verstehe. Und dann finde ich es immer schade, dann würde ich es hinterher nochmal in Deutsch gucken und dann warte ich in der Regel, bis es auf Deutsch veröffentlicht wird.
Es ist natürlich in diesem Fall auch blöd, wenn man, weil die Ausstattung auch so toll ist. Es spielt ja Ende der 50er Jahre. Ausstattung ist super und wenn man da so ein bisschen mitlesen muss unten immer, hat man sowieso das Gefühl, dass man so manchmal was verpasst.
Wird man ein bisschen abgelenkt und die Serie lebt ja auch ganz viel vom Wortwitz, von daher wäre es doppelt schade.
Ich wollte gerade sagen, also der Wortwitz, die Dialoge sind super schnelle Dialoge, sehr subtiler, guter Humor. Ja. Super gecastete Darsteller und vor allen Dingen fantastisch ist auch Mrs. Maisels Agentin Susie Myerson.
Ja, dieses Mann-Vibe, hätte
genau,
ich mal gesagt.
Die gespielt wird von Alex Borstein. Also auch ganz grandiose Schauspielerin und auch so eine Rolle, die man so eigentlich noch nie gesehen hatte.
Tage gegen Strich gebürstet und dann zu der Zeit, zu der diese Serie spielt, in den 50ern. Das ist schon was Besonderes, muss man ehrlich sagen.
Ja, also der Trailer zur Serie, zur neuen, zur dritten Staffel sieht auch fantastisch aus. Also ab Freitag, was habe ich gesagt, 6. oder ab 7. Ja, Freitag, genau. 6. die dritte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel. Unser Tipp. Es gibt übrigens einen neuen Bond-Trailer für Keine Zeit zu sterben. Den Titel finde ich nach wie vor urkomisch, weil es klingt irgendwie so wie so eine, wenn es ein Computerprogramm gäbe.
Karikatur von sich selbst.
Genau, wie baue ich einen Bond-Titel? Ja, Keine Zeit zu sterben. Und es ist auch so ein bisschen komisch eigentlich. Ne? Ich habe jetzt keine Zeit zu sterben. Ich muss den Müll runterbringen.
Muss man so mit einem Subtitel erklären, worum es eigentlich genau geht. Aber ja, Hauptsache irgendwas mit Sterben ist mit drin.
Sterben ist immer wichtig, genau. 007 muss drin sein und Keine Zeit zu sterben. Und der neue Trailer sieht aber sehr interessant aus. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Jetzt ab sofort im Netz und auch unter radiohamburg.de zu sehen. Markus.
Ja.
Schön, dass du da warst.
Immer gerne.
Und du weißt ja, also manchmal sind unsere Geschmäcker verschieden.
Mhm. Aber bei Vikings hast du genau den richtigen Ton getroffen. Und ich muss eins zugeben, meine Tochter, die demnächst 18 wird, ist so ein großer Viking-Fan gewesen, dass wir ihr zum letzten Geburtstag extra diesen Thors-Hammer haben in Silber schmieden lassen. Den trägt sie jetzt seitdem ein Jahr lang schon um den Hals jeden Tag.
Immer noch.
Immer.
Super. Nee, und das ist ja auch, habe ich auch gehört, dass viele junge Mädchen die Serie gerne gucken, weil eben die Frauenfiguren eben nicht nur Freundinnen und Randfiguren sind, sondern die kämpfen richtig mit.
Das stimmt, aber viel jünger sollte man nicht sein, weil typisch amerikanisch finde ich auch wieder, dass zum Teil so blutrünstig auch in den Szenen explizit dargestellt ist, dass ich das auf keinen Fall bräuchte. Ich finde, mir reicht immer die Andeutung, ist oft gruseliger als das Bild dann tatsächlich zu sehen.
Ja, also hier wird, wenn es so richtig zur Schlacht kommt,
dann wird gemetzelt.
Dann wird richtig gemetzelt. Und dann gibt es auch, sie sind blutbespritzt auf dem Gesicht. Also finde ich aber auch gut, weil da eben nicht gezeigt wird, also es wird nicht heroisiert im Sinne von, also alle, auch die Sieger, verlieren etwas.
Ja, das stimmt. Also, dass man das Blutbespritzte sieht, finde ich auch in Ordnung. Aber dass man jetzt dieses Hackfleisch nun unbedingt in Detailaufnahme zeigt, das bräuchte ich jetzt nicht.
Okay. Zweimal sind wir nicht zusammengekommen bisher. Ich habe Markus Glow empfohlen, also The Gorgeous Ladies of Wrestling. Das mochte er, glaube ich, nicht so gerne. Nee. Und Succession mochtest du auch nicht.
Ja, komischerweise, obwohl das zwar diese Mediengeschichte. Mhm. Ich habe mir 3 Folgen angeguckt und das, ich weiß, kann ich gar nicht genau sagen, was mich daran gestört hat. Doch so ein bisschen der klassische Tycoon, der nicht loslassen will und die Kinder zerstreiten sich, war mir irgendwie von den Charakteren ein bisschen zu flach.
Zu wenig überraschend.
Und, ja, irgendwie so.
Gut. Ja, ich sag's ja immer wieder, die Geschmäcker sind verschieden und manchmal auch hoch ausgezeichnete Serien geht mir genauso. Es gibt Serien, die haben 1000 Preise gewonnen und ich setze mich dann davor, erkenne auch die Arbeit an, die da reingesteckt worden ist, aber ich werde mit der Serie nicht warm. Deswegen bin ich auch aus Mr. Robot irgendwann ausgestiegen.
Ja, das ging mir genauso.
Nach wie vor also viele Preise gewinnt und das Serienfinale steht ja auch bald an. Mr. Robot, darüber sprechen wir dann auch hier in Weggesuchtet. Danke, Markus. Wir sprechen über Vikings, wenn es dann wirklich losgeht.
Absolut, sehr
alles
gerne.
Klar. Prima, danke dir. Und ich glaube, ich habe gerade so eine Art Déjà-vu, weil eigentlich sind wir hier schon wieder am Ende von Weggesuchtet angekommen. Und genau in diesem Moment, wie vergangene Woche, kommt Lorraine in die Weggesuchtet Lounge und du hast wieder einen Umschlag in der Hand.
Ja, ich habe einen Umschlag in der Hand für Tickets, die du mal wieder am Empfang hier rumliegen lassen
warte
hast.
Warte mal, ich mach die mal kurz auf und es sind drin Tickets für Our House.
Mega.
Die Literaturverfilmung, habe ich ja gesagt. Ne? Also der Bestseller-Roman auf der Leinwand. Our House könnt ihr euch selber angucken und ihr müsst wie immer, wie jede Woche, nicht allein gehen. Ihr könnt eine Person eures Vertrauens mitnehmen und zu zweit ins Kino gehen. Und die Gutscheine könnt ihr überall einlösen, wo der Film läuft. Die bekommt ihr unter radiohamburg.de. Und Lorraine, wir hatten eigentlich für alle weggesuchte Hörer, die gespannt waren darauf.
Ja,
wir hatten
weiß.
Vergangene Woche was verabredet. Wir wollten uns beide die Netflix-Serie angucken,
Shame
die Doku-Serie.
Ja, ich weiß.
Der Teufel wohnt nebenan.
Wollten wir.
Aber da weißt du, was das Niedlichste eben war? Wir haben uns eben getroffen und wir haben beide so, wir hatten so ein bisschen den Serienbluff, ne? Also wir waren beide so, ja, und hast du es gesehen? Wir haben uns so ein bisschen ausgetestet. Wir hätten, glaube ich, sonst beide so ein bisschen vielleicht so getan, als ob wir es gesehen hätten, was man. Das ist keine gute Idee.
Nee, das wäre unangenehm geworden.
Genau. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir verschieben das auf kommende Woche.
Die Woche ist einfach zu kurz.
Die Woche ist zu kurz, weil ich muss auch noch, ich fliege morgen tatsächlich nach New York, um Daniel Craig zu treffen für den neuen James-Bond-Film.
Das ist krass, ja.
Darüber spreche ich auch kommende Woche, wie Sehr das gut. war. Also die Töne kann ich zwar noch nicht senden, das Interview, weil das darf ich erst zum Filmstart, aber ich kann trotzdem schon mal sagen, wie es war und wie Daniel Craig war und so.
Aber das bis dahin habe ich es geguckt.
bis dahin habe ich es auch geguckt. Und es ist, ich habe jetzt mal, weil vergangene Woche hast du mich so ein bisschen damit überrascht.
Ja.
Und ich habe jetzt natürlich mal so ein bisschen nachgelesen. Es ist ja eine der meist diskutierten Dokumentationen auf Netflix überhaupt.
Genau, deswegen wollte ich das auch gucken.
Genau, und es geht so ein bisschen, komischerweise finde ich das jetzt bei so einem NS-Verbrecher ein bisschen komisch, das so in diese Rubrik einzuordnen. Man sagt so diese True Crime, es ist so eine True Crime-Serie, Miniserie, so wird es verkauft. Aber spannend. Und es gibt sogar der polnische Ministerpräsident hat ja schon offen, also ganz offiziell, Einspruch gegen die Serie bei Netflix erhoben, weil er sagt, Polen wird falsch dargestellt.
Ach, wie krass.
Weil die Polen eben nicht für die Verbrecher, also für die Verbrechen der Nationalsozialisten verantwortlich sind. Spannend.
Aber der Hauptprotagonist ist ja auch Pole, ne?
Ja, genau. Ivan der Schreckliche.
Oder er soll ja Ivan der Schreckliche sein.
John
Demjanjuk, ja, genau.
Und man weiß es eben nicht genau. Und das ist auch das Spannende an der Serie, genau. Dass man eben bis heute eigentlich gar nicht weiß, war er es nun wirklich oder war er es nicht.
Ja. Also aber gucken wir uns alle bis nächste Woche an.
Kommende Woche. Und wenn ihr das auch gucken wollt, vielleicht findet ihr das auch ganz interessant. Ich finde es ja immer ganz spannend, wenn ich nämlich schon was gesehen habe und dann nochmal höre, wie andere darüber sprechen, weil dann kann man das selber auch nochmal so einordnen. Weil dann kann man das selber auch nochmal so einordnen und denken, so, ja, genau den Gedanken hatte ich auch oder das sehe ich ganz anders und vielleicht habt ihr ja Lust, da so ein bisschen aus der Distanz mit uns sozusagen in Gedanken mitzudiskutieren. Gut, Lorraine, kommende Woche machen wir es anders, dann kommst du als Erster in die Sendung.
Ja, genau. Das würde ich jetzt auch sagen.
Und ich gucke vorher am Empfang.
Aber das Beste kommt doch immer zum Schluss, dachte ich.
Das stimmt.
Also eigentlich, ich bleibe auch gerne am Ende.
Vielen Dank, dass du mir die Tickets noch gebracht hast.
Ja, sehr gerne.
Und ich freue mich schon auf kommende Woche. Und ihr macht's gut. Bis bald. Tschüss.